Das, was die Sabine gerade vorgelesen hat, das war der vorgeschlagene Lesungstext. Das war nicht der Predigtext. Das ist ein anderer. Aber vom Thema her passt das auf jeden Fall. Da war eine Synagogengemeinde irgendwo im Osten und diese Synagogengemeinde betete in jedem Gottesdienst das Schema Yisrael, das Glaubensbekenntnis Israels aus dem 5. Buch Mose. Da heißt es ja, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen. Und jedes Mal, wenn dieses Gebet gebetet wurde, stand die Hälfte der Gemeinde auf, die andere Hälfte der Gemeinde blieb sitzen. Und die, die aufstanden, forderten nun logischerweise die, die sitzen geblieben waren, auf, bitte steht doch gefälligst auf zu diesem Gebet. Und die, die sitzen geblieben waren, forderten die, die aufgestanden waren, auf, bitte setzt euch doch wieder hin. In jedem Gottesdienst entstand deswegen ein Streit. Und der Rabbi war irgendwann in einer Situation, dass er auch nicht mehr wusste, was er machen sollte. Und da fiel ihm ein, dass da noch einer der Gründer der Gemeinde lebte, der war 98 Jahre alt, dieser Mann. Und dann sagt er, wir gehen jetzt gemeinsam zu diesem Mann. Und der Mann, der muss ja schließlich wissen, wie es früher gewesen ist. Was ist denn jetzt richtig? Aufstehen oder setzen? Und sie gehen zu diesem alten Mann und zuerst sind die Aufsteher an der Reihe und sagen, guter Mann, ist es nicht unsere Tradition, dass wir zu diesem Gebet aufstehen? Und der Mann sagt, nein, das ist nicht unsere Tradition. Ah, sagt dann einer von den Sitzengebliebenen, wenn wir sitzen bleiben, das ist also unsere Tradition. Nein, sagt der Mann, das ist nicht unsere Tradition. Das ist es nicht. Dann sagt der Rabbi, das kann doch nicht sein. Es gibt in jedem Gottesdienst Streit. Aufstehen, sitzen bleiben. Und da sagt der alte Mann, das ist unsere Tradition. Dass es diesen Streit gibt. Das ist die Tradition. Was willst du da machen? Da gibt es keine gute Entscheidung, keine Entscheidung im Sinne von richtig oder falsch. Und die einzige Möglichkeit ist, dass Fürbitte getan wird, nämlich dass die Sitzenbleiber die Steher bitten, sich hinzusetzen und umgekehrt. Es kann nur so funktionieren, dass man füreinander betet, in der Hoffnung, dass die andere Partei einsichtig wird. Heute Morgen soll es um einen Text aus dem 2. Buch Mose gehen. Und zwar geht es um den Mose selbst. Der Mose war seit 40 Tagen auf dem Berg Sinai. Auf der rechten Seite, auf dem Bild, könnt ihr sehen, wo dieser Berg Sinai ungefähr liegt in Israel. Und auf der linken Seite ist ein Bild von diesem Berg, wie das da also landschaftlich zu verstehen ist. Es ist also wirklich ein echter Berg, aber vor allen Dingen da oben auf der Spitze des Berges ist es doch relativ karg. Und jetzt war der Mose seit 40 Tagen auf diesem Berg gewesen und die Israeliten stellen sich die berechtigte Frage, vor allen Dingen berechtigt, wenn man sieht, wie das Gebirge aussieht, ist dem vielleicht da oben was passiert? Kann ja sein, dass der beim Abstieg abgestürzt ist und ist ums Leben gekommen. Kann alles passieren. Die Israeliten durften ja selbst nicht auf den Berg gehen, also das wäre ja eine Option gewesen. Vielleicht war es noch einfach langweilig gewesen und sie sagten, wir wollen endlich auch einen Gott haben, den man sieht und wir wollen was Handfestes, was Sichtbares und also gehen sie hin, legen ihren ganzen Schmuck zusammen und bauen daraus ein goldenes Stierbild. Das war die Übertretung des ersten Gebotes. Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Das haben sie da gemacht und das Schlimme dabei war, sie haben es nicht aus einer Not heraus gemacht, sondern sie haben es vorsätzlich gemacht. Sie haben es mit Absicht gemacht. Das zweite Drama dabei war, dass Mose, dass Aaron, der Bruder des Mose, der erste hohe Priester, auf den sich das ganze hohe Priestertum später gründet, derjenige war, der die Gemeinde praktisch dabei angeleitet hatte. Der hatte dafür gesorgt, dass eben dieses Stierbild gegossen worden war. Und damit hatte sich dieser Aaron auf der einen Seite gegen Mose gestellt, auf der anderen Seite hat er sich aber auch gegen Gott gestellt und er hat Gottes Gebot verlassen. Und plötzlich waren auch hier, wie damals bei dieser Gemeinde, zwei Parteien entstanden. Auf der einen Seite Mose, der alleine dasteht und dem gegenüber steht Aaron mit dem ganzen Volk Israel. Und was dann passiert, lese ich uns jetzt im ersten Teil des Predigttextes vor, 2. Mose 32, 7 bis 10. Der Herr befahl Mose, steig schnell hinunter. Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, tut etwas Schlimmes. Es hat sich von den Geboten, die du ihnen gegeben hast, abgewandt. Die Israeliten haben sich ein Kalb angefertigt, es angebetet, ihm geopfert und gerufen: Dies ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Ich habe erlebt, wie eigenwillig dieses Volk ist, fuhr der Herr fort. Ich will meinen Zorn über sie kommen lassen und sie alle vernichten. Dich will ich jedoch zu einem großen Volk machen. Mose war oben auf dem Berg gewesen und hat demzufolge nicht mitbekommen können, was da unten im Tal vonstatten geht. Aber Gott hat es mitbekommen. Gott hat gesehen, dass das Volk sich einen eigenen Gott gemacht hat. Und Gott ist unfassbar verärgert und sagt: Mose, dein Volk rebelliert. Dein Volk rebelliert. Wörtlich sagt Gott: Dein Volk hat's verdorben, hat's kaputt gemacht. Und mit diesem Volk will Gott jetzt zunächst mal einfach nichts zu tun haben. Und deswegen sagt er: Mose, es ist dein Volk, kümmere dich, dein Volk. Wenn wir uns die Situation vorstellen, dann müssen wir wissen, dass es erst 6 Wochen her war, dass Gott sich mit seinen Geboten am Sinai offenbart hatte. Es war gerade mal 6 Wochen her, wo das Volk Israel das Gebot auch erhalten hatte: Du sollst dir kein Bildnis von mir machen. Und 6 Wochen sind ins Land gegangen und genau das machen sie. Sie machen sich ein goldenes Stierbild. Und das wird auch nochmal in Psalm 106 sehr deutlich. Da heißt es: Sie vertauschten die Herrlichkeit ihres Gottes mit dem Bildnis eines Stieres, der Gras frisst. Sie hatten Gott, ihren Retter, vergessen, der große Dinge getan hat in Ägypten. Wunderzeichen im Lande Hams, furchtbare Taten am Schilfmeer. Israel hatte den Weg, den Gott ihm geboten hatte, ganz bewusst und mit Absicht verlassen. Sie hatten gegen die 10 Gebote sich aufgelehnt, vor allen Dingen hier gegen das Verbot von Bildern. Und Gott zieht Konsequenzen. Gott sagt: Ich will dieses Volk vernichten. Ich will es vernichten. Und dann sagt er was sehr Interessantes weiter: Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und ich sie verzehre. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Diesen Satz hat Gott wörtlich zu Abraham gesagt, als er seine Geschichte mit dem Volk Israel beginnt. Da sagt er: Ich will dich zum großen Volk machen. Das heißt, Gott macht dem Mose jetzt das Angebot, zum Erzvater zu werden. Ich vernichte die Israeliten und mit dir fange ich neu an. Wer kann zu so einem Angebot denn Nein sagen? Stell dir mal vor, Gott sagt zu dir: Also mit Deutschland, das ist alles so ziemlich, ziemlich prekär. Ich werde die Deutschen vernichten. Mit dir fange ich neu an. Mit dir geht es von vorne los. Du hast die Chance, zu was ganz Großem zu werden. Wer fühlt sich da nicht gebauchpinselt, wenn dir jemand sagt: Pass mal auf, mit dir fange ich neu an. Du kannst der große neue Erzvater werden. Und wie redet Mose? 2. Mose 32, 1 bis 14. Aber Mose flehte den Herrn, sein Gott, an: Herr, warum willst du dein Volk in deinem Zorn vernichten, das du doch mit so großer Macht und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Die Ägypter werden sagen: Gott hat sie in die Berge geführt, um sie dort zu töten und zu vernichten. Lass ab von deinem schrecklichen Zorn. Gib dein Vorhaben auf, solch ein Unheil über dein Volk zu bringen. Denk an deine Diener Abraham, Isaak und Jakob, denen du geschworen hast: Ich werde euch so viele Nachkommen schenken, wie es Sterne am Himmel gibt. Ihnen werde ich dieses Land, das ich euch versprochen habe, als ewigen Besitz geben. Da tat es dem Herrn leid, und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Hier wird der Charakter des Mose nochmal ganz besonders deutlich. Von Mose heißt es in der Bibel, er war der demütigste Mensch auf dieser Erde. Und diese Entscheidung des Mose ist Demut pur. Es geht ihm nicht um sich selbst. Es geht ihm nicht darum, dass er der große, neue, starke Mann wird, sondern es geht ihm einfach nur um Gott und um Gottes Ehre. Gott soll geehrt werden, Gott soll groß gemacht werden. Was Gott macht, ist wichtig. Wie es dem Volk Israel geht, ist wichtig. Aber er selbst nimmt sich, Mose selbst, überhaupt nicht so wichtig. Und darum will er jetzt ganz besänftigen. Wörtlich könnte man übersetzen, er versucht das Angesicht zu streicheln. Das bedeutet ein ganz, ganz inniges Gebet. Mose betet ganz, ganz innig. Und er betet, wenn er sich an Gott wendet, dass Gott sein Volk verschonen soll. Er bittet um Verschonung, indem er bewusst wieder davon redet, dass es Gottes Volk ist. Warum willst du dein Volk vernichten? Es ist nicht das Volk des Mose, es ist nach wie vor Gottes Volk. Und dann erinnert der Mose Gott an seine Geschichte mit dem Volk Israel. Er hatte das Volk doch gerade erst aus Ägypten befreit. Das war noch gar nicht lange her. Er hatte so große Wunder in Ägypten getan. Soll er jetzt hingehen und sein Volk vernichten? Mose sagt eigentlich, das bringt doch gar nichts, wenn du sie jetzt vernichtest. Was werden dann die Ägypter sagen? Die werden das mitbekommen und die werden sagen, Gott hat dieses Volk zwar großartig befreit, aber am Ende ist er nicht mit denen fertig geworden und deswegen hat er sie jetzt alle vernichtet. Und dann erinnert der Mose Gott an seinen Bund mit Abraham, mit Isaak und wörtlich mit Israel, mit Jakob. Der Gott selbst hatte ja Israel benannt, also Jakob hieß ja früher Israel, er hat ja diesen neuen Namen bekommen. Und damit macht er nochmal deutlich, es geht um dich und um dein Volk, es geht um dein Israel. Du hast mit Jakob einen Anfang nochmal gemacht und ihm einen neuen Namen gegeben. Und wenn du jetzt das Volk vernichtest, dann ist der ganze Segen, den du versprochen hast, letzten Endes nichts anderes als ein Fluch geworden. Und das kannst du auch nicht sein. Und dann heißt es, da reute Jahwe das Unheil. Die Fürbitte des Mose führt zur Verschonung des Volkes. Und interessant ist, dass Mose sich mit allen seinen Argumentationen grundsätzlich an dem orientiert, was Gott selbst seinem Volk verheißen hatte. Und ich glaube, das ist ein guter Hinweis auch für uns. Je deutlicher um das gebeten wird, was Gott schon selbst zugesagt hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott dieses Gebet erhört. Und jetzt sind wir am Zug. Gott lässt sich bitten. Gott ist bereit, sich umstimmen zu lassen. Die Herausforderung bei unseren Gebeten ist ja oft die, dass wir eine andere Gebetserhörung erleben, als wir uns das eigentlich so wünschen oder vorstellen. Und das macht Gebet manchmal für uns so schwer. Wir beten vielleicht für Menschen, die krank sind, dass sie Heilung erfahren und sie sterben. Wir beten vielleicht für mehr soziale Gerechtigkeit, aber die Kluft zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Wir beten für Frieden in der Ukraine, für Frieden in Israel, aber der Krieg tobt einfach weiter. Anstatt dass es besser wird, wird es, wie wir jetzt heute oder gestern erfahren haben, gerade in Israel noch schlimmer statt besser. Das fordert uns raus. Das ist nicht leicht zu akzeptieren, wenn es nicht so erhört wird von Gott, wie wir uns das vorstellen, weil wir ja eine Idee haben, wie es denn gut sein sollte. Aber wenn wir an unser eigenes Leben stellen wir doch fest, auch wir weichen oft von Gottes Wegen ab. Auch wir haben uns oft anderen Göttern zugewandt, dem technischen Größenwahn, der Ehre, dem Geld. An manchen Stellen machen wir so viele Dinge zu unserem Gott. Und wenn wir dann in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, nach Mose ist noch ein zweiter Mose, ein anderer gekommen, da ist Jesus Christus gekommen. Und wenn wir an den denken, dann stellen wir fest, dass am Kreuz das sichtbare Zeichen ist, dass Gott sich umstimmen lässt. Eigentlich hätte doch keiner von uns das ewige Leben verdient. Hat auch keiner von uns verdient, dass wir mal in den Himmel kommen können. Aber Gott ist gnädig und er ist bereit, sich umstimmen zu lassen. Am Kreuz können wir erleben, wie der Herr Jesus Gott seinen Vater umstimmt und sagt, hier wird jetzt Gnade möglich gemacht. Und dieser Jesus geht am Ende sogar so weit, dass er sagt, du kannst sogar in meinem Namen zum Vater beten. Du kannst meinen Namen dazu gebrauchen, dass es so ist, als ob ich selbst bitten würde. Und was ihr bitten in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. So steht es in Johannes 14, Vers 13. Und so dürfen wir als Christen auch füreinander beten und füreinander eintreten. Trotzdem stellt sich die Frage, was nützt alle Fürbitte, wenn das Unheil, das man befürchtet, vielleicht doch eintrifft? Wenn Menschen sterben müssen, für die wir gebetet haben, wenn irgendwo das Böse überall seine hässliche Fratze zeigt, wie gehen wir damit um? Natürlich ist klar, dass das Gebet kein Automat ist, wo ich mein Gebet Gott gebe und der reagiert dann immer genauso, wie ich das will. Das ist nicht der Fall. Aber wenn wir dann den Herrn Jesus sehen, der betet im Garten Gethsemane. Und eigentlich ist sein Wille klar, er sagt das, lass diesen Kelch doch an mir vorübergehen. Aber er betet so inständig und so inbrünstig zum Vater, dass er am Ende dahin kommt, dass er sagen kann, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das sorgt nicht dafür, dass die Gebete so erhört werden, wie wir das wünschen. Aber ich glaube, dass das hilft den Menschen, für die wir beten. Aber das andere stimmt eben auch. Nämlich, dass sich die Dinge dieser Welt verändern lassen durch Gebet. Manchmal sagen wir zu Menschen, ich bete für dich. Und die meiste Zeit drücken wir das so aus, dass wir sagen, ich denke an dich. Lass dich ermutigen, nicht zu sagen, ich denke an dich, sondern lass dich ermutigen zu sagen, ich bete für dich. Ich bringe dein Anliegen nicht irgendwo hin, ich bringe dein Anliegen vor Gott. Ich bete für dich. Wir sagen auch manchmal als Menschen, da ist noch einer über uns, der auf uns aufpasst. Nee, da ist nicht irgendeiner über uns. Da ist Jesus und da ist Gott und die kümmern sich um uns. Und das dürfen wir beim Namen nennen. Das dürfen wir sagen. Ich bringe deine Anliegen vor Gott und seinen Thron. Der Kirchenvater Aristides hat mal gesagt, die Welt besteht nur durch das flehentliche Gebet der Christen noch weiter. Das ist mit Sicherheit ein ziemlich steiler Satz. Ja? Ich würde dem nicht im vollen Umfang immer zustimmen, die Welt würde auch anders weiter bestehen, aber Tatsache ist doch, wenn Christen nicht mehr beten, dann haben sie anscheinend nichts mehr zu sagen. Ich glaube, da ist viel dran. Und darum sind wir heute zur Fürbitte aufgefordert. Uns ist verheißen, dass Gott uns hört, dass er unsere Bitten hört und dass er gibt, worum wir ihn bitten, wenn das seinem Willen entspricht. Und es gibt so viele Dinge und so viele Menschen, für die wir wirklich beten sollen. Es gibt so viele Dinge, die wir durch unsere Fürbitte verändern können. Allein dadurch, dass wir dafür zu Gott beten, dass wir unsere Fürbitten Gott nennen. Und wir sollten dieses Mandat des Gebets auf keinen Fall irgendwie geringschätzen. Durch Gebet kann Gott bewegt werden, seinen Arm so zu lenken, wie es uns entspricht oder wie es gut für uns ist. Aber Gott will gebeten sein. Denken wir da mal an den Bereich der Politik. In der Politik geht es um Wohl und Wehe unseres Landes. Und am Ende geht es darum auch um unser Wohl und Wehe. Und ich finde, wir haben in den letzten 3, 4, 5 Jahren, angefangen mit Corona, deutlich gemerkt, welchen Einfluss die Politik auf unser Leben haben kann. Es waren die Entscheidungen der Politiker, dass unsere Gemeinden über Wochen hinweg geschlossen waren. Also die haben durchaus was zu sagen. Deshalb ist es wichtig, weil diese Menschen Macht über unser Leben haben, für sie zu beten. Und natürlich nehmen wir hoffentlich alle, die zumindest das 18. Lebensjahr vollendet worden, bei der Europawahl ab dem 16. Lebensjahr, alle paar Jahre durch eine Wahl Einfluss auf die Politik. Aber ich glaube, dass wir letzten Endes mit gefalteten Händen durch Beten viel größeren Einfluss auf die Politik nehmen können, als einfach nur durch unseren Stimmzettel, den wir bei den Wahlen abgeben. Ich glaube, dass wir durch Gebet viel mehr Einfluss nehmen können. Wenn wir die Männer und Frauen, die in unserem Ort oder unserem Land Politik machen, vor Gott bringen, dann verändert das deren Politik. Bin ich fest davon überzeugt. Es ist dabei auch vollkommen egal, ob der Ortsbeirat, der Bürgermeister, der Landrat, der Ministerpräsident oder der Bundeskanzler an Gott glauben oder nicht. Das spielt gar keine Rolle. Wenn Menschen, wenn Christen für Politik beten, dann nimmt Gott auf die Einfluss, ob sie es wollen oder nicht. Der Helmut Mattes hat das jetzt hier in IDEA geschrieben, dass er bei so einem Gespräch mit unserem Bundeskanzler dabei war und er hat zum Schluss zu ihm gesagt, ich bete für Sie. Und er hat wohl darauf geantwortet, es kann nichts schaden. Wenn der annähernd wüsste, wie groß die Macht Gottes ist und wie klein er ist und dass dieser Gott auf ihn und seine Politik Einfluss nehmen kann, dann wird es dem Olaf aber anders werden, mit Sicherheit. Es spielt keine Rolle, ich nenne das jetzt mal beim Namen, ob unser Bürgermeister Jürgen Mock an Gott glaubt oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Aber wenn wir für ihn zu Gott beten, nimmt der auf den Einfluss. Das passiert, bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube, wir tun das einfach zu selten. Gott sagt damals zu seinem Volk Israel, sie sind abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Wie viel mehr gilt das wahrscheinlich für die Mehrheit in unserem Volk heute? Nicht selten sind Lüge und Betrug zu einer Art Kavaliersdelikt geworden. Wie viele Kinder werden heute im Mutterleib getötet, nicht weil eine Notwendigkeit dazu besteht, sondern weil es vielleicht nicht in die Lebensplanung passt? Wie viele unzählige goldene Kälber gibt es in unserem Land? Und wenn das stimmt, was Luther sagt, dann sagt er, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Wie viele Stars aus dem Sport werden regelrecht angehimmelt? Manche Schauspielerinnen und Schauspieler werden unfassbar verehrt. Wir hatten in Dortmund ein Ehepaar, die waren weit über der 70 und die waren konservativer als konservativ. Also unsere Gemeinde wäre hier, die wären denen wahrscheinlich schon suspekt und halbwegs liberal gewesen. Und die sagen zu mir dann, wir verehren ja diese Penelope Cruz so. Muss ich erst mal googeln, wer das war damals. Und dann habe ich es aber erkannt, ist eine Schauspielerin. Und die verehren sie so. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Und in dieser Stadt, da sind welche, die verehren Borussia Dortmund genauso wie die Schauspielerin. Katastrophe. Und wie sehr werden wir an vielen Stellen in unserem Leben zu unserem eigenen Gott? Wie sehr sind wir an vielen Stellen doch eigentlich nur daran interessiert, unseren Wohlstand irgendwie zu vergrößern oder zu vermehren? Und wenn wir es jetzt genau nehmen, wenn Gott damals auf sein eigenes Volk Israel zornig war, wie viel mehr Grund hätte Gott auf unser Volk heute zornig zu sein? Wir sind das Land Luthers und Melanchthons, wir sind das Land der Reformation. Wir müssten eigentlich die sein, die überall Missionare hinschicken, aber letzten Endes geht es vielmehr andersrum. Andere Länder schicken Missionare zu uns. Und darum sollten wir nicht aufhören, für unser Volk zu bitten. Sollten nicht aufhören zu bitten, dass Gott Gnade schenkt. Gnade schenkt auch den Menschen aus unserem Volk. Es gibt nicht wenige Menschen, die sagen, dass der christliche Glaube sich über kurz oder lang selbst überholt hat, weil es fragt doch eh keiner mehr nach Gott. Und ich glaube, das ist an vielen Stellen wahr. Das ist die Realität heute. Das werden wir auch nicht ändern können. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, es gibt so viele Flüchtlinge und Menschen aus anderen Ländern und anderen Kulturen, die in unser Land kommen. Und ich frage mich, ehrlich gesagt, manchmal, was werden die eigentlich von unserem Glauben halten? Merken die das irgendwo, dass wir einen Gott haben, von dem wir das selbst im Brustton der Überzeugung sagen, der hat alle Macht im Himmel und auf der Erde? Und warum wenden wir uns nicht an diesen Gott mit dieser großen Macht und schweigen so viel? Wir sollten auch nicht nachlassen, für die Menschen zu beten, die unserem Herzen liegen. Für unsere Familien, für unsere Freunde, Verwandten und Bekannten, für den Menschen, mit denen wir so täglich zu tun haben. Für sie zu beten und sie vor Gott zu bringen. Das ist das Beste, was wir für sie tun können. Und lasst uns auch nicht aufhören, für unsere Gemeinden zu beten. Gott sagt damals zu seinem Volk Israel, und das war ja praktisch seine Gemeinde, sie sind ein halsstarriges Volk. Und wenn wir ehrlich sind, wie oft sind wir selbst auch als Gemeinde, wie oft sind wir halsstarrig oder dickköpfig? Das liegt in unserer Natur, das ist einfach so. Das ist nicht nur in Erlingshausen so, das ist in anderen Gemeinden ganz genauso. Wir sind alle immer wieder unfassbar halsstarrig. Wir sind inkonsequent und wir legen uns das Wort Gottes eigentlich immer so in der Weise aus, dass es für uns irgendwie auch passend ist. Und darum ist es so wichtig, dass für Gemeinde gebetet wird. Für andere zu beten ist manchmal mühsam, ist anstrengend. Aber es ist eine Mühe, die sich in jedem Fall lohnt. Und wir sollten diese Mühe nicht scheuen, für andere Menschen zu beten, für die Politikerinnen und Politiker zu beten, für die Menschen, die unser Land regieren. Und durch Mose können wir erkennen, Gott ist bereit, sich sogar umstimmen zu lassen. Er vernichtet sein Volk Israel nicht, sondern er verschont sein Volk. Und ich glaube, das ist auch die Chance für unser deutsches Volk, dass wir dafür beten. Beten, dass Gott gnädig ist. Dass vielleicht auch nochmal Erweckung geschieht in unserem Land. Gehört für Gott, ist das möglich? Wenn wir darüber nachdenken, denken wir wahrscheinlich, oh, da ist Hopfen und Malz verloren. Aber für Gott ist es denkbar und möglich. Warum beten wir nicht dafür? Solange wir für andere beten, haben wir die Menschen, haben wir die Welt und haben wir auch unsere Gemeinde nicht aufgegeben. Und so verändert Fürbitte uns und diese Welt. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir ganz herzlich danken dafür, dass du uns alle kennst und dass du uns alle lieb hast. Und wir wollen dir vor allen Dingen auch danken dafür, dass auch du heute noch alle Macht im Himmel und auf dieser Erde hast. Deine Macht ist vollkommen unbegrenzt. Und Herr, wir selten berufen wir uns auf diese, deine Macht, und bitten dich einzugreifen auf dieser Erde und auf dieser Welt. Herr, wir wollen neu uns daran erinnern lassen, wie wichtig es ist, dass wir für Menschen beten, für die Menschen in unseren Familien, unsere Freunde, Verwandten und Bekannten, für unsere Nachbarn. Wir wollen aber vor allen Dingen auch nicht vergessen, für unser Volk zu beten und auch für die Menschen, die uns regieren, sei es im Bund oder auch hier im Ort. Lass uns für die Menschen beten. Herr, hilf uns, dass wir das nicht vergessen und dieses Anliegen, für diese Menschen zu beten, zu unserem ureigensten Anliegen zu machen. Danke dafür, dass du, Vater im Himmel, Gebet erhörst, dass du uns hörst und dass du Einfluss nimmst und dass du sogar bereit bist, dich umstimmen zu lassen. Das hast du bei deinem Volk getan und wir wollen dich bitten, dass du es auch bei unserem Volk und in unserem Land und auch hier in unserem Ort tust. Dass du dich immer mehr und immer neu offenbarst, dass die Menschen dich erkennen und erleben dürfen, dass du Herr und dass du Gott bist und dass du der bist, der es gut mit den Menschen meint und gut mit den Menschen macht. Danke, dass unsere Fürbitte wirklich vor dein Ohr dringt. Du hörst es. Dafür wollen wir dir danken. Amen.